Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara aus Wien und der Tobias Ruf sitzt in Rosenheim. Ich grüße dich, Tobias.
Na, hallo Lukas, hallo an alle da draußen.
Ein paar Tage wissen wir jetzt schon gesichert, Lukas Broten ist zurück. Lukas Broten wird wieder Weltcuprennen fahren und zwar für Brasilien.
Ja, und deswegen starten wir heute mal anders rein. Moment, ich hab was mitgebracht für dich, lieber Lukas.
Okay.
Jetzt hör mal gut zu.
Okay.
Olá, queridos amigos do Après-Ski. Divirta-se com um novo episódio. O Brasil agora também está lá. Vamos, Pinheiro. Lukas, mostre aos fãs que não se trata apenas de esquiar. É também uma questão de sentimento. E se você encontrar Peter Schurksnadel em Copacabana, diga a ele que ele seria um grande presidente da Associação Brasileira de Ski.
Welche Fragmente hast du aufgeschnappt, mein Lieber?
Ich habe Après-Ski verstanden und ich habe Peter Schröcksnadel verstanden.
Und Pinheiro und Lukas Broten.
Und das war schon portugiesisch, oder?
Das war portugiesisch von meinem guten Kumpel Rainer. Den habe ich sofort beauftragt. Der ist halb Brasilianer.
Okay.
Dann habe ich ihm geschrieben, Rainer, der Hype is real. Ja. Lukas Broten wird für Brasilien fahren. Also, der Rainer hat uns jetzt stellvertretend für die brasilianischen Sportfans begrüßt. Er hat alle Zuhörer von Après-Ski begrüßt. Er hat gesagt, wir sind mega gehypt, dass Lukas Broten, Pinheiro, sein Spitzname, jetzt für uns fahren wird. Und dann hat er gesagt, er kann sich ein Szenario vorstellen. Wer könnte El Presidente vom brasilianischen Skiverband werden? Er sieht, und ich kann mich da im Endeffekt voll mit identifizieren, Peter Schröcksnadel an der Copacabana. Und das war die Begrüßung zum Thema der Woche, würde ich sagen.
Ich schaue gerade nach, wie heißt er denn, der Präsident des Skiverbands? Er heißt, glaube ich, Andersson mit Nachnamen. Er ist Schwedisch-Brasilianer.
Naja, siehst du, da ist die Brücke ja, siehst du nicht Peter Schröcksnadel an der Copacabana, wie er im Endeffekt den Masterplan für Lukas Broten da erstellt. Ja. Ich finde das die Vorstellung natürlich.
Ja.
Ich kann an nichts mehr anderes denken.
Also gesichert wissen wir bis dato nicht, dass Peter Schröcksnadel da seine Finger im Spiel hat, nur um das klarzustellen. Ja. Aber was wir wissen, ist, dass Lukas Broten tatsächlich zurückkehren wird. Ja. Und jetzt sind eben ein paar Tage vergangen seit dieser Ankündigung. Was nehmen wir mit? Was ist vielleicht möglich für ihn? Alle sagen, das wird eigentlich kein Problem. Er wird jetzt sein Privatteam herum aufbauen. Was wir so gehört haben, sein Vater wird da auf jeden Fall als Trainer dabei sein. Wir wissen auch, dass er von Red Bull gesponsert wird. Er hat ja da im Hangar 7 in Salzburg ein Event draus gemacht aus seiner Ankündigung. Das war schon auch ganz dick aufgetragen, Vollgas. Also da wird er Ressourcen auch bekommen. Red Bull ist ja auch dafür bekannt. Also da gibt es auch Facilities. Lukas Broten ist nach Salzburg gezogen und wird dort unterstützt von seinem Hauptsponsor, wird auch von Atomic unterstützt, für die er in den letzten Wochen auch immer wieder Skis getestet hat. Also viele sagen, es wird kein Problem sein, dass er da quasi als Einzelteam oder als Einzelperson da trainiert. Er wird ja auch sich zusammentun in Trainings. Da wird man sich ja, ich denke an Dave Riding oder ja andere Einzelkämpfer quasi, man wird sich da schon zusammentun, auch im Training. Und es wird ihn, so sagen auch viele in der Szene, es wird ihn ja jeder gern nehmen für einen Trainingskurs, weil der ja nach wie vor einen sehr schnellen Schwung drauf haben dürfte. Und eins sage ich jetzt noch, bevor du was dazu sagst. Max Girardelli, der hat gesagt, weil der ist ja auch damals vom ÖSV abgekapselt, für Luxemburg dann gestartet. Das große Problem sieht er noch quasi in der sozialen Komponente. Ja, das ist so ein großes Team, das hätte er dann eigentlich fast vermisst, hat Girardelli gesagt. Das ist ihm irgendwie am meisten abgegangen, immer mit denselben Leuten dann herumzureisen und nicht in einem größeren Team, wo du dich auch mal mit mehr Leuten austauschen kannst. Also das ist vielleicht noch irgendwie ein größerer Punkt. Der ist zumindest aus der Erfahrung von Marc Girardelli, ist ihm das abgegangen. Was nimmst du mit oder was hast du dir so überlegt in den letzten Tagen, seitdem das ja am Donnerstag bekannt wurde?
Also Punkt A, es wird ein unfassbares Spektakel. Er wird, was Outfits angeht, er wird die Grenzen verschieben. Und zwar nicht leicht verschieben. Da ist alles vorstellbar.
Auf dem Anzug bin ich gespannt, ja.
Voll. Ja, kannst du dich noch an Resi Stiegler erinnern, amerikanische Technikerin, die dann auch mal so Dinge gemacht hat mit so Hasenöhrchen am Helm und solche Sachen. Da können wir uns wirklich auf was gefasst machen. Auch schon Präsentation der Helm, und das war alles schon so, hey, das hat wirklich an Karneval in Rio schon erinnert. Es wird unfassbar. Es wird unfassbar. Das ist Gesichtspunkt 1. Gesichtspunkt 2, es wurde ja immer diskutiert und spekuliert, aber dass es so schnell dann geht, hätte ich nicht gedacht. Aber zeigt im Endeffekt, wie sehr er sich da im Endeffekt gebunden gefühlt hat und in welchen Fesseln er sich von diesem norwegischen Skiverband gefühlt hat. Weil damals haben wir ja auch viel diskutiert, mental hier und da, und was steckt denn noch mehr dahinter? Es lagen ja nie alle Karten auf dem Tisch. Ich glaube, jetzt im Nachgang liegen sie schon da. Ja, dass wirklich wir haben ja damals auch überlegt, ist das wirklich alles? Ja, dieses Vermarktung und Verband, und er fühlt sich da so eingeengt. Ja, scheinbar war es das. So. Kann natürlich schon auch sein, dass er sagt, hey, mal ein bisschen Pause, mal ein bisschen runterfahren, dass das schon auch eine Komponente ist, brauchen wir jetzt nicht groß spekulieren, aber dieses Hauptargument, dass das mit dem Verband nicht weitergeht, das ist es, und das liegt jetzt auf dem Tisch. Und dann sage ich, hey, norwegischer Verband, ihr müsst echt, also haben wir ja schon mal besprochen, ihr müsst halt echt schauen, was hier los ist, gell? Also noch kein Rennen gewonnen, und jetzt wird das Ganze so offensichtlich, dass einer sagt, es liegt nur an euch, und ihr zwingt mich im Endeffekt zu diesem Schritt, und dieser Schritt wird ihn sportlich, also ganz ehrlich, du hast aufgezählt, wie das Ganze jetzt im Detail ablaufen wird. Das wird wahrscheinlich sogar erfolgreicher sein, als es in diesem norwegischen Verbandskonstrukt der Fall war. Der hat nur Top-Leute an seiner Seite. Und er wohnt ja jetzt nicht in Rio oder sonst was, muss dann immer hin und her fliegen, und oder es ist eine totale Umstellung, dass sein Lebensmittelpunkt jetzt ganz woanders ist. Na, überhaupt nicht. Ja, also dieses ganze Konstrukt ist jetzt auf ihn zugeschnitten, der so ein Eigenbrötler, so ein eigenwilliger Typ ist, der ja nicht in Strukturen, die Marc Girardelli dann natürlich auch bezeichnet, da mit reinpasst, und der ist so angesehen bei den anderen. Wir haben ja die Reaktion auf seinen Rücktritt gemerkt. Ich glaube auch diese Komponente, dann könnte es einsam und so weiter um ihn werden. Schwierig, das ist natürlich auch immer eine subjektive Geschichte. Muss mal jeder in sich selber, arbeitet er in seinem täglichen Job eher gerne so in Projekten, wo man im Endeffekt selbst so die Geschicke leiten kann, oder ist man einer, der in einem großen Team da so immer mit dabei ist, alles nicht positiv oder negativ konnotiert, sondern auch da ist ja jeder Typ anders. Ich verstehe, was Girardelli sagen will, aber dass es bei Broughton automatisch so der Fall wird, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und mit dem, was auf ihn jetzt zugeschnitten ist. Er kann sich ja da frei bewegen. Er kann jetzt so arbeiten, wie er es immer haben wollte. Nämlich er gestaltet und muss nicht auf das hören, was von oben aufdiktiert wird. Und wenn diese Kombination aufgeht mit dem, was er sportlich kann, ja, Freunde, dann viel Spaß, ey. Und schaut euch das Alter an. Der Typ ist ja noch lange nicht ausgereift. Und dann schauen wir uns die Vakanzen vor allen Dingen im Slalom an. The sky is the limit. Also wenn das alles so funktioniert, da kann es echt einen Dominator geben in der Disziplin in den nächsten Jahren. Da muss auch Kollege Odermatt in Sachen Riesenslalom sich überlegen, was könnte da auf mich zukommen. Alles sehr, sehr weit gedacht. Aber ich sehe, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick keinen Punkt, warum das in der Konstruktion so nicht funktionieren sollte. Mhm.
Anders Pettersson heißt da der Präsident des brasilianischen
noch.
Skiverbands.
Noch, mein Freund, noch.
Ja, ja. Und ja, du hast das angesprochen. Also wenn die nächste Saison losgeht, ist Broughton 24 Jahre alt. Da hätte er noch ein paar Jahre, wenn er gesund bleibt. Ja. Was ich noch mitbekommen habe, er hat ja den norwegischen Verband dann formell angefragt um diesen Nationenwechsel und hat gemeint, da sind ihm keine Steine in den Weg gelegt worden. Was für mich auch bedeutet, so wie ich das verstanden habe, er kann seine norwegische Rennlizenz umwandeln in eine brasilianische. Er muss quasi keine neue lösen oder anstellen, ja, beantragen, sondern er kann eben quasi mit dieser Lizenz weiterfahren für eine neue Nation. Jetzt habe ich noch nachgeschaut. Aktuell Stand heute, Dienstag nehmen wir auf, ist Lukas Broughton in der World Cup Starting List für den Slalom auf Platz 18. Also wäre er da, so viel ich das verstehe, dann in dieser dritten Startgruppe, ja, aktuell. Im Riesenslalom ist er 32. Da wäre er dann, ja, das wäre dann doch eine höhere Startnummer schon. Aber er startet nicht bei Null, das will ich damit sagen, so viel wir jetzt wissen, ja.
Ja, und das wäre ja das Thema gewesen. Also wenn er da hätte bei Null starten müssen, dann hätte der sich wirklich in Rennen im Sommer irgendwo in Saudi-Arabien, so wie haben wir diese Themen ja schon durchgesprochen, hätte der sich da erst wieder reinfahren
müssen. Fiespunkte holen können, genau.
Das ist es nämlich. Genau. Müssen sogar, ja. Sonst darfst du ja...
Ja, stimmt, du musst ja 160 oder so musst haben, irgendwie so. Genau. Du darfst nicht, genau.
Also er hätte diese Kirmesrennen hätte er fahren müssen, um dann überhaupt wieder in Reichweite eines Weltcup-Starts zu kommen. Und das wäre natürlich für einen Vorbereitungsprozess, wie er ihn braucht und wie er ihn natürlich seit seiner Schülertage kennt, wäre das natürlich sehr, sehr hinderlich und sehr mühsam gewesen. Ja. Und ja, deswegen also, aber das wäre natürlich der Gipfel des Verbandes gewesen, wenn die dann gesagt hätten, so, jetzt geben wir es dir nochmal richtig. Dem Verband traue ich viel zu, aber dass es so weit gehen, hätte ich nicht gedacht. Und nur gut, jetzt stell dir vor, wir hätten die Geschichte jetzt noch. Dann hätte man wieder andere Themen und wäre wieder kein gutes Licht auch auf diese ganze Affäre und Geschichte. Und so kann man es jetzt in Ruhe im Endeffekt darauf belassen, dass Broughton jetzt für Brasilien fährt. Das wird am Anfang ein Hingucker, da wird man viel drüber sprechen, aber auch das wird mit der Zeit dann im Sande verlaufen. Es sei denn, meine Wahl tritt ein, aber jetzt, ich verspreche es euch, ich gebe jetzt Ruhe, aber das begeistert mich, ja, dieser Gedanke.
Sehr gut. Wir kennen auch den Nachfolger von Lukas Broughton als Gewinner des Slalom-Weltcups. Das ist Manuel Feller. In Gran Skagora ist nicht gefahren worden. Es war de facto unmöglich. Die Piste hat es weggewaschen, hat es dann geheißen, Mitte der Woche einmal. Zuerst ja noch nur den Riesenslalom abgesagt, dann aber auch den Slalom. Also er hat diese Weltcup-Kugel gewonnen. Wahnsinn eigentlich, ja. Eine schöne Geschichte aus österreichischer Sicht. Hast du noch irgendein Statement vom Linus Strasser gehört diesbezüglich? Was hat er irgendwie reagiert? Oder aber es war ja ohnehin, es war schon ein großes Stück. Ich glaube, Linus wird trotzdem stolz sein können auf diese Saison.
Ja, das ist er. Er hat was dazu gesagt, aber ja. Ja, sorry Leute, habe ich jetzt gerade nicht.
Wahrscheinlich hat er Gratulation Schirm. Manuel Feller gesagt.
Irgendeiner hat gesagt, nächstes Jahr drehen wir es um, er gewinnt Schladming und Kitzbühel und der andere die Kugel. Hat das Feller gesagt?
Ja, genau. Ja,
das hat der Feller gesagt. Ja. Was als wichtigstes Statement bleibt, das hatte Linus Strasser ja schon vor Gran Skagora, als eigentlich gedacht wurde, dass gefahren wird, oder wobei, das stand ja schon länger auf der Kippe, war die wichtigste Botschaft immer zu sagen, das Ding ist absolut verdient. Er war der Bessere und Konstantere und die matchen sich von klein auf, haben sie beide auch immer ganz cool geschildert, dass sie quasi so im jungen Alter schon gegeneinander antreten. Und bei beiden gab es Phasen in der Karriere, wo man das Gefühl hatte, so puh, also das das nochmal zu so einem Ergebnis, wie wir es jetzt haben, führt. Da gab es bei beiden Phasen in der Karriere, wo man gesagt hätte, so, schwierig, das wird so nicht spielen. Und deswegen ist es eine unheimlich coole Geschichte von Zweien, die sich wirklich mögen, die sich extrem respektieren und die dem anderen Dinge auch gönnen. Und deswegen bleibt für mich dieses Statement, was wir vorher in Espen gehört haben, zu sagen, Manuel Fäller hat's verdient. Und ja, deswegen dürfen wir uns da, glaube ich, nochmal. Aber der Strasser wird beim letzten Slalom schon nochmal zeigen wollen, so, hey, Kollege Fäller, du hast zwar die Kugel, ich erkenne das an, aber dich will ich nochmal schlagen.
Ja, ja. Irgendwie ein, ja, schade, für diese komische Saison auch irgendwie dann ein komisches Ende auch in dieser Disziplin, gell? Fäller hat auch erwähnt, er ist gerade im Auto gesessen, steigt aus dem Auto aus, schaut aufs Handy und sieht, wie ihm Leute gratulieren. So geht halt dann diese Slalom-Saison quasi, oder entscheidet sich diese Slalom-Saison, ja. Schade, aber ja,
kann man nicht. Wie du sagst, es passt so.
Und ja, genau.
Der Standort Kranjska-Gora, da hat auch der Daniel Juhl was Interessantes gesagt. Genau, das sind genau, also er hat jetzt im Zuge dessen auch schon gesagt, wir müssen uns überlegen, wo wir wann welche Rennen ansetzen. Und diese sind, glaube ich, nur 800 Meter, diese Höhenlage von Kranjska-Gora, das ist halt ein Problem. So, ich meine, der Standort, das sind total sportbegeistert und die investieren und geben alles. Ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber dass man Anfang März auf so einer, in so einer Lage versucht, Rennen anzusetzen, die dann schon, die Absage kam ja mega früh. Also das war ja für das, was wir aus der Saison kennen, war das ja, stand super früh fest, dass hier keine Rennen stattfinden. Und da war das ein tatsächlich richtiger Punkt, den er auch sagt und sagt, überlegt euch, wie und wann ihr den Kalender ansetzt, weil das macht tatsächlich keinen Sinn. Also ganz ehrlich, da wärst du vielleicht sogar lieber noch ein paar Tage in den USA geblieben und hättest in Aspen noch ein Rennen unter der Woche gefahren. Mhm. Ist ja nichts, was außergewöhnlich ist. Wir haben ja Rennen, die unter der Woche ausgetragen werden. Und wenn du da halt im Endeffekt eher die Sicherheit hast, dass gefahren werden kann, dann genau angucken, weil das bringt's ja so überhaupt nicht. Also es ist ja ein kompletter Schmarrn, was da, wenn du eigentlich weißt, dass das nahezu unmöglich ist, da um die Zeit, oder sehr unwahrscheinlich ist, um diese Jahreszeit dort Rennen zu fahren.
Du hast gesagt, frühe Absage. Aber ich bild mir ein, bei River Radamus habe ich das gesehen in der Insta-Story. Für den kam es trotzdem zu spät. Die haben sich schon längst auf den Weg gemacht, gell, nach Slowenien.
Naja, klar,
schon,
ja,
logisch. Schon in Europa, ja. Und quasi wie sie kurz vorm Ziel waren, auch mit Flügen abgesagt und so weiter, kam dann die Meldung, dass es abgesagt ist, ja, was da auch wieder an Kohle drauf geht und so weiter. Naja.
Wir zeichnen jetzt heute am Dienstag auf und genau am Dienstag, also vor einer Woche, wurde der Riesenslalom abgesagt und am Mittwoch wurde dann der Slalom abgesagt.
Ja, schade drum. Wir haben aber am Wochenende zwei Rennen gesehen. Bevor wir zu denen kommen, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Werbepartner dieses Podcasts, das ist Longines. Das Schweizer Unternehmen macht nicht nur schöne und namhafte Uhren, sondern engagiert sich auch im Skiweltcup, sponsert zum Beispiel Michaela Schifrin, Marco Odermatt, die Meillard-Geschwister, Clément Noël ist dabei, auch Alex Finazzer. Und Longines ist der offizielle Zeitnehmer des Skiweltcups und von Skiweltmeisterschaften der FIS. Alle Infos zu Longines findet ihr auf der Homepage www.longines.com. Ja, in Ore, lieber Tobias, haben wir, ja, die Geschichte von diesem Wochenende muss sein, das Comeback von der Michaela Schifrin. Sie kommt zurück nach, ich glaube, 6 Wochen waren sie insgesamt, die sie pausieren musste, nach diesem Sturz in Cortina, gewinnt diesen Slalom am Sonntag mit mehr als einer Sekunde Vorsprung. Wow, also die, das war wieder mal ein fettes Ausrufezeichen, unglaublich. Ja, diese eine knifflige Passage im zweiten Durchgang, da gab es so eine Vertikale, die ein bisschen entgegen der Falllinie gesetzt war, da haben eigentlich viele Probleme gehabt, sind teilweise weggerutscht, haben viele haben da davor vor dieser Passage rausgenommen an Tempo, um das perfekt zu nehmen, und bei ihr hat es einfach wieder spielerisch ausgesehen. Also das war wirklich beeindruckend, und da hat sie dann den Turbo quasi gezündet, da hat sie dann bei der nächsten Zwischenzeit schon 8 Zehntel Vorsprung gehabt und dann bis ins Ziel rein über eine Sekunde. Unfassbar, nach dieser Verletzung im Innenband, im Knie, schon auch heikel gewesen, aber sie fuhr da wirklich sehr sauber drüber. Der erste Durchgang, der war noch richtig knapp, da waren es noch wenige Zehntel, die Spitzenfahrerinnen auseinandergelegen sind, aber ja, im Finale, im zweiten Durchgang hat sich dann die Schifrin vom Weizen getrennt, würde ich fast sagen. Srinka Jutic ist Zweite geworden, Michelle Gisin Dritte, Lena Dürr hat um eine Hundertstel nur das Podest verpasst. Was sind deine Gedanken zum Comeback von der Michaela Schifrin?
Was soll ich da jetzt sagen?
Hätten wir uns jeweils was anderes erwartet als das.
Ja, aber dass es so krass schon wieder ausfällt, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also auch dann nach dem ersten Durchgang dachte ich, okay, ja, da wird es jetzt schon zu kämpfen haben, auch das Ding hier heute überhaupt zu gewinnen oder sogar aufs Podium zu fahren. Dann sehe ich diesen Abstand in dieser genau dieser einen Passage, wo da plötzlich aufleuchtet, was war es, 8 Zehntel vorne. Hört doch auf, Schifrin, ja. Ohne Witz. Wochenlang raus aus dem Betrieb und kommt da zurück mit einem Selbstverständnis, wie auf Schienen, extrem sauber im ersten Lauf. Der war ja ein bisschen direkter, relativ simpel sogar gesetzt. Also es hing auch schon mit der Kurssetzung zusammen, dass die Abstände recht gering waren im ersten Durchgang. Und im zweiten war es dann ein bisschen drehender, ein bisschen anspruchsvoller. Und da hat sie wieder gezeigt, so, give me that. Und das hat sie bekommen. Und ja, Bestzeit Lauf 1, Bestzeit Lauf 2, 4 Zehntel vor der zweitbesten Zeit von Anna Sven Larsson. 1,24 im Ziel, 8. Slalomkugel, die sie überhaupt holt in ihrer Karriere. Genau. Unfassbare Zahlen. Und ja, das sieht man schon, wenn sie gesund geblieben wäre. Neureuther hat am Wochenende gesagt, hätte sie haushoch gewonnen, den Gesamtweltcup. Glaube ich nicht, so wie Lara Gut-Behrami performt und so wie dann natürlich auch die Rennplanung von Schifrin gewesen wäre. Also das ist schon spekulativ, wie viel Abfahrten wäre sie gefahren, wie viel Super-Gs wäre sie gefahren. Ich verstehe natürlich, was Felix Neureuther sagen will, dass wenn sie alles gefahren wäre, hätte sie wahrscheinlich auch deutlich gewonnen, aber das ist im spekulativen Raum. Aber ja, also wenn ich euch jetzt sage, man hat gesehen, wie gut sie ist, dann sagt ihr jetzt alle, ja, hey, was für eine News. Also krasse Geschichte, krasses Comeback. Gesamtweltcup hat sie eh abgehakt. Dass die Speedrennen in Saalbach wohl auch nicht in Frage kommen für sie. Sonst wäre sie ja auch beim Riesenslalom jetzt angetreten. Sie war vor Ort und hat gesehen, dass sie fit ist. Sonst kommt so eine Leistung nicht zustande. Und deswegen ist der Gesamtweltcup, der geht an Lara Gut-Behrami, aber Schifrin zeigt, was Phase ist, wenn sie fit ist, hat sie richtig Bock und dann, ja, kommt so ein Ergebnis bei rum. Für die Konkurrenz natürlich schon echt frustrierend, ja, dass du denkst so, ja, jetzt könnte vielleicht ein Fenster aufgehen. Sie ist nicht bei 100% fit, ja, aber bei 100% ohne die Rennkilometer. Und wir reden über 6 bis 7 Wochen, glaube ich, als das in Cortina passiert ist. Also ein Zeitall her. Jo, bitter für die Konkurrenz. Heißt aber weiterarbeiten.
Ich schaue mir gerade die Ergebnisse von Lara Gut-Behrami an. Seit diesem Cortina-Wochenende. Ich meine, da sind jetzt 1, 2, 3, 4 Siege dabei. 2 zweite Plätze. Ein 3. Platz jetzt im Riesenslalom in Ore. Das heißt, Schifrin, um da quasi mehr Punkte zu machen als Gut-Behrami, hätte schon halt diese Rennen auch gewinnen müssen. Da ist mal einmal ein 6. Platz im Super-G von Crans-Montana dabei bei Gut-Behrami. Und sonst sind das Podestplätze. Also, ja, na klar, aber wenn man da jetzt so Plätze. Eben, wäre eine Schifrin nach Kvitfjell gefahren? Ja, wahrscheinlich schon, weil danach Ore ist, dann bist du schon oben in Skandinavien. Hätte sie Crans-Montana gemacht mit zwei Abfahrten am Super-G, bin ich schon wieder eher am Zweifeln, wenn, ja. Aber so
deswegen kann man das durchgehen, ja. Deswegen gehe ich mit der Aussage, haushoch gewonnen, halt genau. Einfach nicht mit.
So. Mhm. Ja, ja. Eben, genau. Na, ich wollte noch ein bisschen die Position und die Leistungen von Gutbirami verteidigen hier, ja. Genau, ja. Ja, am Samstag, Sarah Hector hat da den Sieg vergeben, quasi, würde ich fast schon sagen, im Riesenslalom. Finde ich aber sehr sympathisch, damit lässt sie das Rennen um die große Kristallkugel noch minimal offen, danke dafür, und vor allem das Rennen um die Riesenslalomkugel ein bisschen offen, weil Federica Brignone hat gewonnen, vor Sarah Hector und Gutbirami. Finde ich lustig, bei Brignone steht dann auch in so Agenturtexten dabei, ja, die hat den Slalom am Sonntag auch noch mitgenommen, die hat da 4 Punkte mitgenommen im Slalom, ja, die will dann noch alles probieren, um Gutbirami abzufangen. Nein, die will den 2. Platz im Gesamtweltcup absichern, weil das ist jetzt wirklich ein Rennen zwischen Schifrin und Brignone. Ja? Brignone hat da 63 Punkte Vorsprung auf Schifrin und da geht's halt wirklich Schlag auf Schlag um alles. Ja? Da kann man sich dann wirklich noch überlegen, bin sehr gespannt, wie sie sich dann entscheidet, Schifrin, ob sie dann Speed noch fährt, um den Platz 2 zu holen oder nicht in der letzten Woche. Ja, das ist eigentlich noch das Interessantere. Ja, rechnerisch geht sich's auch noch aus, für Brignone Gutbirami abzufangen. Das sind weniger als 300 Punkte aktuell Abstand. Aber ja, da müsste jetzt schon was Verrücktes auch jetzt schon beim kommenden Wochenende passieren, beim Technikwochenende. Ja, und im Riesenslalom, in der Riesenslalom-Wertung, da ist Brignone ja 95 Punkte hinter Gutbirami, also da ist es noch nicht ganz fix. Brignone müsste dieses Rennen in Zalbach gewinnen und ja, Gutbirami dürfte nicht in die Top 15 kommen, was aktuell auch sehr unwahrscheinlich scheint. Willst du noch irgendwas zu Gutbirami sagen von diesem Wochenende oder vielleicht auch auf Lena Dürr eingehen oder auch Emma Eicher, die ja beide ganz gute Resultate eingefahren haben, natürlich bei Lena Dürr ganz knapp am Podest vorbei, vielleicht ein bisschen ärgerlich.
Ja, Samstag kurz abgehakt, also Lena ist aus Riesenslalom gefahren. Klar, nach so langer Pause hat sie schon auch gesagt, ja, Renngefühl, den Schnee schon mal auschecken und kennenlernen für den Sonntag dann, wo natürlich der Fokus ganz klar drauf lag, aber ja, sie kommt da auch wieder in die Punkte, also 24. Rang steht da am Ende. Emma Eicher, die ja konstant Riesenslalom gefahren ist für Deutschland, die hat es zum Beispiel nicht geschafft, und dann da war ich schon wieder mein Emma Eicher, habe ich gesagt, ich sage ja gar nichts mehr dazu. Dann aber hat's mich mega für sie gefreut. Bin hier ja immer echt ein bisschen kritisch. Eigentlich nicht nur mit ihr, sondern eher auch mit der Herangehensweise an das, was diese Saison passiert ist. Und da hat's mich super für sie gefreut. Man hat die Erleichterung auch gesehen. Jetzt habe ich die Sprachnachricht vorhin auch nochmal abgehört, die wir immer bekommen. Und da hat sie so erleichtert und glücklich geklungen, wie ich sie selten gehört und gesehen habe, und dass da der 7. Platz steht. Sie hat endlich mal wieder unten im Ziel grün gesehen, hat sie auch gleich gesagt, oh Gott, das war eine Erleichterung, auch wenn sie da relativ schnell wieder abgelöst wurde, aber das hat mich mega gefreut für sie und tut ihr wahnsinnig gut. Ihre Saison ist nämlich beendet, also sie ist nirgends in den Top 25 klassifiziert, ist in vielen Ausfällen natürlich geschuldet. Wir haben über die DNF-Serie von ihr gesprochen. Das heißt, es war ihr letztes Rennen. Und in dieser Saison, wenn du so rausgehst, gehst du anders raus, wenn da jetzt wieder, keine Ahnung, kein zweiter Durchgang oder did not finish gestanden wäre, wäre das natürlich passend gewesen, aber wäre bitter gewesen. Und ja, sie ist ja, Schweden ist ihre Heimat, ihre zweite Heimat, und das dort dann im Endeffekt nochmal zu realisieren und umzusetzen, ist super, hat mich mega für sie gefreut. Und ja, bei Lena Dürr, da die 100. so eng liegen Glück und Pech und Leid und Freud im Sport beisammen, weil sie verpasst das Podium gegenüber Michelle Gysin. Vanessa, ich hoffe, du bist stolz auf mich bezüglich der Aussprache. Mhm. Um eine Hundertstel, fährt aber davor eine Hundertstel vor Anna Sven Larsson ins Ziel. Und da habe ich schon gedacht, so, boah, krass, Lena, mega Glück jetzt, super und Podest und hier und da. Ja, und dann ist die Hundertstel gleich wieder ihr um die Ohren geflogen, weil Gysin eben das Ding dann, sie ist ja, also es ist nach Lena Dürr direkt Srinka Lutic gestartet. Auch da waren es nur 11 Hundertstel, also auch nicht die Welt. Und dann kommt Gysin und dann ist es da auch nur 1 Hundertstel. Musste ich ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lachen, aber ja, so ist der Sport. Aber gut, Lena hat gezeigt, dass sie in Richtung Saisonfinale schon da ist, zulegen kann. Sie ist schneller gefahren als Lutic im zweiten Lauf. Sie ist schneller gefahren als Gysin im zweiten Lauf. In Summe hat's dann nicht gereicht, aber ist völlig in Ordnung. Lena war auch zufrieden mit dem Wochenende. Na klar, wenn du so nah dran bist, willst du aufs Podest, aber jetzt geht's noch nach Saalbach und da kann sie versuchen, tatsächlich nochmal aufs Stocker zu fahren. Sie sehen wir aus deutscher Sicht, es sind 4 Athleten nur, die beim Saisonfinale dabei sind. Das ist echt, echt dünn. Also geschlechterübergreifend. Ja, ja, es ist Lena Dürr, es ist Kira Weidle, es ist Linus Strasser und es ist Alex Schmid. Mhm. Punkt. That's it. Und da sag ich, also da muss man sich wirklich überlegen, da muss man den Unterbau sich mal anschauen. Lass mich ganz kurz noch schauen, Sebi Holzmann im Slalom. Ach, der ist auch mit dabei. Okay, der ist nämlich punktgleich mit AJ Guinness. Da hatten wir noch gesprochen. Jetzt will ich den nicht unterschlagen. Punktgleich mit AJ Guinness, 24. im Slalom-Weltcup. Also den sehen wir noch. Aber dann sind es 5. Und das ist, ehrlich gesagt, echt eine Schreckensbilanz, über die man ganz klar sprechen muss. Und das habe ich mir in meinen Notizblock, der Wolfi Meier, der darf sich auf mich freuen im Oktober, wenn ich ihn treffe. Da wird geredet, mein lieber Wolfi.
Ja.
Es ist eine Ausbeute, sorry. Also, worüber reden wir? 5 Leute geschlechterübergreifend in allen Disziplinen.
Das ist nicht viel. Österreich hat zum Beispiel 5 bei den Frauen im Riesenslalom allein.
Ja, und das ist jetzt alles andere als das Zuckerstück des österreichischen Skiverbandes, genau, der Riesenslalom der Damen. So, genau. Da siehst du mal die Relation.
Ja, dass es 5 sind, das liegt daran, dass Ricarda Haso sich da noch qualifiziert hat mit Platz 14 jetzt in Ore. Elisabeth Kappauer ist da knapp dann dran gescheitert, die war aber auch da dabei und hat Punkte geholt. Ja, und Julia Scheib im Riesenslalom 6. geworden, war nach dem ersten Durchgang sogar 5. in Schlagdistanz zum Podest, aber dann ja doch kleine Fehler, aber davon sogar mehrere dabei und dann im ersten Moment auch nicht happy damit. Ein paar Stunden danach, Platz 6 ist für sie schon ein gutes Ergebnis. Wenn sie ganz regelmäßig 6. werden wird, könnte man sich noch mehr drüber ärgern. So oft war die gar noch nicht da vorne. Ich glaube, 5. Platz in Lienz war ja überhaupt das beste Karriereergebnis bis jetzt. Sie hat auch einige Ausfälle gehabt in dieser Saison. Ich erinnere mich, in Mont-Tremblant einmal blöd ausgefallen, in Sölden schon nach wenigen Toren. Die ist die beste Österreicherin im Riesenslalom, ja, liegt auf Platz 15 da in dieser Disziplinenwertung. Mit ein paar Ausfällen weniger, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber ja, die ist gerade mal in dieser zweiten Startgruppe dann, wenn man jetzt da nach dieser Rangliste geht. Das ist bleibt noch Luft nach oben. Katharina Liensberger, ein ganz blöder Ausfall irgendwie im Riesenslalom eigentlich, hat sogar richtig heftig ausgeschaut, ist ja da ein bisschen abgehoben bei einer Welle, dann im Tor eingefädelt eigentlich, ein bisschen kontrolliert, aber dann hat sie es schon ordentlich aufgezahrt, hat sich da an der Hüfte geprellt und auch hat ordentlich mit dem Kopf aufgeschlagen, hat von Kopfweh gesprochen, aber dann trotzdem am Sonntag im Slalom Platz 6 rausgefahren. Ja, für sie ein gutes Ergebnis im Slalom, leicht verbessert auch noch. Grünes Licht war da auch im Ziel dabei, im zweiten Durchgang auch nicht lang gehalten, aber trotzdem dieses kurze Glücksgefühl erleben können. Ja, das ist schon ganz gut. Sonst noch ein weiterer Top-10-Platz, Franziska Gritsch, Platz 9 im Riesenslalom. Ja, aber Gritsch wird dann auch nur im Riesenslalom dabei sein. Im Slalom hat es auch gar nicht gereicht für die Top 25 für Saalbach. Ja. Genau, ja. Das wollte ich auch noch sagen. Ramon Zehnhäusern hat es zum Beispiel eben durch diese Absage von Kranzke Gora auch nicht geschafft, dann noch beim Finale dabei zu sein. Also da sind schon ein paar Namen dabei, wo man sich ein bisschen wundert, ja, wie schlecht dann eigentlich auch die Saison ergebnismäßig gelaufen ist. Ja. Willst du noch irgendwas zu diesem Wochenende sagen, zu Ore? Fällt dir noch irgendwas ein? Wir haben ja gehofft, ich habe extra geschaut, wir haben gehofft auf Kranjska Gora, dass es da aufblasbare Dekorationen gibt. Da waren sie ganz schwach in Ore, außer dem üblichen Grana Padano Käseleib im Ziel habe ich leider nichts entdecken können. Ja.
Es war auf der Piste, war also jetzt bitte, jetzt kommt die Aussprachepolizei, Vredestein, Reifen, keine Ahnung.
Ah, ja. Ja,
ja, ja. Und da war kurz vorm letzten Sektor, so zwei Drittel war gefahren und da stand so ein quadratisches Ding, das so Reifenelemente drin hatte. Und da habe ich schon mal die Pause-Taste am Fernseher gedrückt und habe rangezoomt, ja. Aber sehr unspektakulär und ja, da muss mehr gehen. Da steckt doch was drin. Voll. Also da einen aufblasbaren Reifen.
Ein Reifenstapel einfach, ja, die sollen
oder ein Reifenstapel, sowas, ja, oder einfach so ein Reifen dann hier so hinstellen. Ja. Also da ist noch viel Luft nach oben. Sonst Standort Ore, Mai, viel Wind und so drin gewesen, aber super winterlich. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt. Das sind die Orte, wo du jetzt um diese Zeit alpine Skirennen austragen
sollst. Was Jul meint, gell, ja.
Ja, total. Ja. So, und dann kann man auch überlegen, ob man Damen und Herren dann vielleicht da auch mal zusammen hinschickt und das ganze Ding auf 4 Tage letztlich ausweitet. Ja, weil was ist denn besser? Klar, ein Rennen Donnerstag zu einer nicht so TV-freundlichen Zeit ist immer noch besser als kein Rennen, das abgesagt wird, wo dann unheimlich viele Kosten entstehen, weil Logistik und hier und da, weil die Rennen dann trotzdem ausfallen. Also Jul sagt es und das ist ein Paradebeispiel, weil da kannst du gerade noch Wintersport machen. Ja? Ich weiß gar nicht, wie es in Saalbach ausschaut.
Grünes Licht bekommen für die Rennen. Ich werde hinfahren, ja. Ich werde am Wochenende dabei sein, ja. Von Freitag bis Sonntag bin ich dort. Versuche nochmal quasi, ja, auch ein bisschen größere Geschichten nochmal aus der Vogelperspektive einzufangen. Hab mich jetzt ein bisschen mehr mit Gut Berami beschäftigt, auch nochmal, um die auch zu würdigen. Auch mit Marco Odermatt da versuchen, einen Österreich-Bezug herzustellen. Du kennst das Spiel ja auch vielleicht. Da gibt's ja immer wieder einen Servicemann, einen Physiotherapeuten oder so. und daran hängt man sich dann fest. Aber das ist natürlich schon auch interessant, finde ich, die Geschichte, dass Odermatt mit Stöckli wahrlich keine globale Weltmarke, ganz groß, globale Weltmarke ist auch super, sondern wirklich ja doch ein bisschen überschaubar und dass die da aber trotzdem so gut aufgestellt sind. Ja, das versuche ich dann noch herauszufinden. Ich mache mir keine Sorgen für die Technikrennen jetzt am Wochenende. Es sind ja auch kleine Starterfelder, nicht? Also wir haben da 25, ja, vielleicht ein bisschen mehr mit Junioren, aber so in der Art, das wird die Piste schon tragen, glaube ich. Und ja, dann die Speedrennen, bin ich gespannt, ja, danach. Also ist mir ja jetzt wieder erst eingefallen, gell? Du hast ja dann am Sonntag noch die Technikrennen und dann hast noch mal quasi eine Trainingswoche, ja. Du musst ja die Trainings noch fahren lassen, macht dann schon noch Sinn. Also du hast ja dann noch mal Betrieb in der zweiten Woche eigentlich auch, ja. Du musst ja nicht bis Samstag warten, bis wieder was passiert, sondern du hast ja davor auch schon Trainingsläufe und so, ja. Aber ich hoffe trotzdem, ich hoffe es für sie dort, dass da nicht 15 Grad hat die ganze Woche, weil dann wird es auch ein bisschen härter, ein bisschen weicher sogar, aber ein bisschen schwieriger, das durchzutragen. Ja. Genau. Abseits vom aktuellen, ja, hast du einen Felix der Woche? Du musst mir irgendwie helfen. Ich bin völlig ratlos eigentlich, muss ich sagen.
Ja, ich habe zwei Young Guns aus Kanada.
Sehr gut.
Die ich gerne auszeichnen würde. Okay. Und zwar 15. im Riesenslalom, Cassidy Gray, Jahrgang 2001. Und dann haben wir Britt Richardson auf Platz 21, Jahrgang 2003. Das sind junge Kanadierinnen, die wo so jetzt nicht, also Namen schon gehört, aber so wirklich dick auf dem Schirm noch nicht gehabt. Und das sind echt achtbare Ergebnisse. Also vor wem sie sich da im Endeffekt auch platziert haben, das kann man schon mal stehen lassen. Und sind irgendwie zwei Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind. Und dann können wir doch mal Jugend fördern. Und das würde ich hier tun. Und ja.
Gefällt mir. Danke vielmals. Ja, du reitest mich da raus. Super.
Ich weiß schon, wie du dich revanchieren kannst. Dazu kommen wir aber gleich. Soll ich die Termine vorlesen, die wir jetzt haben?
Ja, ich habe aber davor noch ein paar
Punkte. Gern.
Und zwar, einerseits hat uns der Axel geschrieben auf Facebook, der hat uns darauf hingewiesen, dass Viktoria Remsburg für den BR sowas Ähnliches gemacht hat wie wir hier im Podcast, nämlich sie hat über School of Champions ein bisschen gesprochen, wie ihr die Serie gefällt und wie sie so ein paar Szenen einordnet. Finde ich ganz cool, ist ein YouTube-Video, schaut sich das vielleicht an. Ich finde es lustig, weil so im Aufmacher und im Bild steht, G-Star kritisiert ARD-Serie und dann schaue ich mir das Video an und so wirklich eine Kritik, also ist ja nicht dabei, die ist ja auch Expertin und die wird jetzt nicht, der BR wird kein Video online stellen über eine Serie, die der Öffentlich-Rechtliche im deutschen Fernsehen ausstrahlt, oder? Also nicht unbedingt komplett schlecht reden. Sie kritisiert sie dann gar nicht so sehr, finde ich. Sie sagt halt bei ein paar Szenen, ja, das ist jetzt nicht so in echt. Zum Beispiel, dass du dir die Trainingsgruppe aussuchen kannst, weil dann gibt's ja in der Serie irgendwann mal, kommt der neue Trainer rein, ja, der dann auch so schier übergriffig wird und dass man sich da, dass da die Schüler und Schülerinnen quasi wählen können zwischen dem ganzheitlichen Absatz, Ansatz von der Frau. Oh Gott, die Namen kenne ich schon gar nicht mehr. Und dem eher brutalo Macho-Mann-Trainer. Also das gibt's nicht, hat sie gesagt. Das war noch nie der Fall, dass sie sich irgendwie einen Trainer aussuchen hat können. Das war keine Chance. Aber sonst hat sie einfach ja erzählt, ob das Sinn macht. Und meistens macht Sinn, was da dargestellt ist. Und natürlich, es ist ja Fernsehen, haben wir auch schon gesagt. Ja, manches ist natürlich überspitzt und so. Und das jugendliche Leben, ob das jetzt korrekt dargestellt wird oder nicht, darüber kann man sich, glaube ich, eh immer streiten. Aber ja, könnt ihr euch ja anschauen, wenn euch das interessiert, auch nochmal, was Viktoria Remsburg dazu sagt. Und eine Frage habe ich jetzt noch, eine schwierige an dich. Weil es irgendwie auch aufgekommen ist in den vergangenen Tagen, wenn Lara Gut-Behrami jetzt diese große Kristallkugel gewinnt und vielleicht auch noch drei Disziplinenwertungen, tritt sie dann zurück. was spricht dafür, was spricht dagegen? Können wir da vielleicht noch kurz drüber reden?
lara.gut-behrami@swisski.ch Soll ich das jetzt beantworten? Also, ich glaub's nicht, kann's mir nicht vorstellen. Also sie wirkt so gelöst und locker und hat so viel Spaß am Skifahren. Sie ist noch in dem Alter, wo es jetzt überhaupt auch nicht darum geht, aufzuhören. Diese Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Das ist nicht mehr so weit weg. Und ich glaube, dass wir insgesamt im Wintersport nach Cortina einen Rücktritts-Tsunami sehen werden. Aber dass viele, die jetzt, was haben sie für Spiele gemacht? Sochi. In der Retro-Perspektive jetzt schütteln alle mit dem Kopf. Sie haben Pyeongchang gemacht. Ich war selbst da vor Ort. Das hatte mit olympischem Flair, Atmosphäre, Stimmung echt gerade bei anderen Disziplinen mehr, im Alpinen, wie gesagt, ich bin da selbst unten gestanden. Hast du gesagt, so, puh, ja, meine ersten olympischen Alpinrennen habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. die nordkoreanische Fantruppe, die war witzig damals, alles andere. Schwierig. dann, da warst du vor Ort. Mhm. Ist das olympisches Flair gewesen, Lukas? 2022,
ich bin extra dorthin gefahren für die Männerabfahrt und dann 4 Stunden gewartet und dann wurde es abgesagt und dann bin ich wieder heimgefahren. Also, ja. Aber ja, den Slalom habe ich dann gesehen. War schon ein Skirennen, aber natürlich, ja, war natürlich, in dieser Pandemie, in dieser Blase, das war das Verrückteste, was auch die Aktiven da je in ihrer Karriere erlebt haben, würde ich sagen, ja.
Ja, und Italien, Schweiz, die sind ja dann im Endeffekt gerade für solche Leute vor der Haustür.
Ja, sie lebt ja auch in Italien, das ist schon ein guter Punkt. Ja, ja. Sie ist in Cortina Doppelweltmeisterin geworden. Ja, also ich hätte jetzt nämlich sogar gesagt, ich traue sie schon zu. Ich bin schon eher so auf vielleicht, also es ist ja irgendwie zuzutrauen. Mich hat es jetzt geschreckt. Gut, Berami, wenn sie das gewinnt, die ist die älteste Gesamtweltcup-Siegerin, die es gegeben hat. Die ist jetzt, glaube ich, 32. So alt war noch nie eine Gesamtweltcup-Siegerin, hat mich überrascht, diese Statistik. Also zuzutrauen wäre sie ja, weil sie auch immer wieder, im Sinne von, weil sie immer wieder erwähnt, wie aufwendig das ist. Sie erwähnt schon gern auch, dass sie im Leben sehr viel opfert für diese Skikarriere und so weiter. Und vielleicht ist wirklich jetzt einmal der Zeitpunkt, wo sie sagt, so, ich habe jetzt noch einmal wirklich mich komplett ausgepowert, ausgequetscht und besser wird's auch nimmer und ich bin zufrieden mit mir selbst und so weiter. Aber natürlich, ja, also vielleicht hat Cortina und Olympia für eine Lara Gutberami, ja, Super-G-Olympiasiegerin von Peking, aber dass sie da vielleicht nochmal das so interessant findet, auch Cortina durchaus mag wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist das noch ein Argument. Ich bin aber eher, ich würde eher sogar dazu tendieren, ich traue sie zu, dass sie das ankündigt und dass sie zurücktritt. Du sagst, sie macht weiter mit dem Argument der Großereignisse, die anstehen noch.
Ich setze so ein bisschen den Punkt auch bei Dorothea Viera im Biathlon an. Die ist 33, Lara Gutberami ist 32. Für Dorothea Viera natürlich nochmal viel spezieller. Antolz, da kommt sie her. Dort werden die Biathlonrennen sein, 2026. Nur der Unterschied ist, eine Dorothea Viera, die rutscht so peu à peu aus dem Weltspitzensegment raus.
Mhm, okay.
Und Lara Gutberami ist Weltspitze.
Ja.
Also sie hätte im Endeffekt, klar, da kann man jetzt auch wieder zwei Herangehensweisen nehmen. Einmal sagen, wie es jetzt zum Beispiel Ragnhild Mowinkel hat ja auch gesagt, sie hat diese Abfahrt gewonnen und die wollte aufhören, wenn sie voll konkurrenzfähig ist. Das wäre Gesichtspunkt 1, dass man sagt, ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt. Oder man sagt so, ich bin ja noch voll Weltspitze dabei, könnte mir diesen Traum noch erfüllen. Mhm. Ja, und jetzt auch, ich will da nichts hereinreden, aber wenn es mal irgendwann Richtung Familienplanung und so weiter geht, das geht mit 34 auch noch. Mhm. So. Deswegen tendiere ich eher in die Richtung, dass sie sagt, hey, das wäre doch die runde Geschichte, das Ding im Endeffekt dort zu beschließen, quasi vor der Haustür Olympische Spiele zu fahren, auf einer Strecke, wo sie super erfolgreich war. Ja, ich fände es auch mega schade, also das, was sie uns hier sportlich gegeben hat und auch die Art, wie sie inzwischen auftritt, fände ich nicht gut. Ja, das sind so unsere Gedanken. Ich meine, am Ende des Tages habe ich die E-Mail-Adresse euch ja schon durchgegeben. schreibt's da alle hin.
Ja, genau, das können wir vielleicht noch dazu sagen. Wir sind beide, haben Lara Gutberami nie ganz nah verfolgt. Ist auch für Schweizer Journalisten und Journalistinnen nicht so leicht, die ganz eng zu verfolgen, natürlich über sie zu berichten. Und so, sie hat sich die hat schon viel aushalten müssen, auch in der Schweizer Presse, und hat sich in den vergangenen Jahren einfach auch ein bisschen zurückgezogen, was so gut das halt geht, was auch Pressearbeit betrifft und so. Aber ja, das sind einfach unsere Bauchgefühle, die wir da jetzt, glaube ich,
kundgetan haben. Waren ja auch nicht irgendwelche großen Andeutungen schon da. Benny Doll zum Beispiel, mit dem ich in einer Stunde sprechen werde, nach unserer Aufzeichnung, den interviewe ich seit Jahren. Und da habe ich ihn im Oktober habe ich ihn gefragt und dann wusste ich schon nach dem ersten Satz, der hört auf.
Mhm.
Okay. Ja, also er hat gesagt, ja, eigentlich kann ich es mir schon vorstellen, aufzuhören, aber mal schauen. Vielleicht, wenn es gut läuft, habe ich doch noch Lust. Aber habe ich gesagt, ja, Benny, ist gut. Ich weiß schon Bescheid. Und so ist es dann auch gekommen. Und Benny Doll läuft auch eine gute Saison. Ja, also der 2 Weltcup-Sprints gewonnen gegen die norwegische Übermacht, war jetzt bei der WM auch als einziger deutscher männlicher Vertreter auf dem Podium. Also der hätte im Endeffekt auch noch den Punkt zu sagen, so, ich bin ja eigentlich
von der Leistung her,
dabei. Ja. So, und du mit Kollegen Eder weißt, wie lange man auch Biathlon ausüben kann. Ja. Ja. Und bei ihm wusste nicht nur ich das, das wussten wir alle, die dazugehört haben. Haben gesagt, ja, gut, ich habe den Text auch schon vorbereitet. Der lag in der Schublade, habe nur auf den Tag gewartet, wann es verkündet. Und das habe ich bei ihr in der Form jetzt nicht so gehört. Mhm. Aber guter Punkt, den du auch sagst. Sie ist halt im Gegensatz jetzt zu einem Benny Doll nie so greifbar für uns als Journalisten gewesen oder zumindest jetzt für dich und mich, die nicht so nah dran sind.
Mhm, genau, ja. Ja, ja gut, am Wochenende. Jetzt zuerst die Technikrennen, erinnern wir uns nochmal dran. Also so läuft das Weltcup-Finale jetzt ab. Erstes Wochenende Technik-Finale und dann in der zweiten Woche das Speed-Finale. Was steht am Programm?
Ja, wir fangen an am Samstag Riesenslalom Männer. Er könnte die perfekte Saison fahren, ja. Marco Odermatt. 9 Uhr erster Lauf, 12 Uhr zweiter Lauf, dann die Damen im Slalom, also Herren Riesenslalom, Damen Slalom, 10.30 Uhr, 13.30 Uhr bei den Damen. Am Sonntag haben wir dann die Damen, die anfangen mit dem Riesenslalom, mit der Kugelentscheidung, 9 Uhr, 12 Uhr und am Sonntag machen die Herren die Techniksaison dann zu, 10.30 Uhr und 13.30 Uhr. So, und jetzt muss ich ganz schnell los, weil, Lukas, ich werde dir einen aufblasbaren Peter Schröcksnadel in brasilianischem Gewand zukommen lassen. Und du stellst den dann bitte sichtbar, in Saalbach.
Ja,
sichtbar in den Zielbereich,
ja. Bitte. Okay.
Ja? Ja, der wird natürlich riesengroß. Ja. Auch ja. Mit so einem Kai Pirinha in der Hand. Wenn das gelingen würde, das wäre die Plattform unseres Lebens,
mein Freund. Ich gebe mein Bestes, ja. Sehr gut. Das klingt gut. Ich freue mich drauf. Ich freue mich aufs Wochenende in Saalbach und werde dann nächste Woche hier wieder drüber berichten, wenn ich mit dir plaudere. Ja? Sehr gut. Macht's das gut. Schöne Woche, schöne Rennen am Wochenende und bis bald. Servus.